Souverän im Job, der wöchentliche Podcast für selbstbestimmtes Arbeiten. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau und in meiner Sendung geht es um mehr Souveränität am Arbeitsplatz. Du erfährst, wie du immer ein wenig über den Dingen stehst. So kannst du deine Ziele erreichen, du bewahrst dir deine Selbstachtung und du ziehst mehr Befriedigung aus deiner Arbeit, obwohl all dem häufig so viel entgegensteht. Finde heraus, wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Unter meinen Kunden sind etliche, die sich selbst zu wenig zutrauen. Sie sehen einfach ihre Ressourcen nicht. Nun wurde mir und sicher auch vielen anderen Menschen immer wieder mal vermittelt, dass man nicht unbescheiden sein darf. Wir leben immer noch in einem christlich geprägten Land und dürfen nicht vergessen, dass das Christentum Demut lehrt. Es gilt als unanständig, eine hohe Meinung von den eigenen Fähigkeiten zu haben. Ich selbst halte mich da aber eher an das alte Sprichwort: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Als Privatmensch, wie auch in meiner Rolle als Psychologin, denke ich da durchgängig pragmatisch. Das Beste, was wir in diesem Zusammenhang tun können, ist, unsere Fähigkeiten einigermaßen realistisch einzuschätzen. Es ist weder förderlich, sich zu unterschätzen, noch dient es dem Erfolg, wenn man sich überschätzt. Moral hat damit meiner Ansicht nach überhaupt nichts zu tun. Klar, keiner mag Angeber, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ein klarer Blick auf die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten absolut sinnvoll ist. Wer sich richtig einschätzt, der kann nämlich bessere Entscheidungen treffen, weil er einfach weiß, wie viel er sich zumuten kann. Er wird sich beispielsweise schneller Hilfe holen, wenn er an seine Grenzen kommt. Und das ist souverän. In dieser Folge geht es um die Einschätzung deiner Intelligenz. Du kannst natürlich hingehen und einen klassischen Intelligenztest machen. Tatsächlich kenne ich persönlich niemanden, der das bislang getan hat. Aber wie es scheint, funktioniert die Sache auch einfacher. Es gibt nämlich offenbar ein paar verräterische Merkmale, die einen deutlichen Hinweis auf das Intelligenzniveau eines Menschen liefern. Ich werde dir diese Merkmale in dieser Folge gleich nennen und dann kannst du selbst überprüfen, ob du dich darin wiederfindest. Aber zunächst einmal möchte ich dir etwas über den IQ erzählen. Fast jeder kennt die Abkürzung IQ und etliche wissen auch, dass das Intelligenzquotient bedeutet. Aber kaum jemand kann sich etwas Konkretes darunter vorstellen. Und daran möchte ich hier und jetzt etwas ändern. Also, wie ist das mit dem IQ? Zunächst mal, man unterscheidet viele verschiedene Intelligenzformen. Die sprachliche Intelligenz zum Beispiel. Kannst du dich gut ausdrücken? Oder die emotionale Intelligenz. Das heißt, kannst du gut mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen? Und so weiter. Der sogenannte IQ ist eine Maßeinheit und bezieht sich auf das Verhältnis von Intelligenzalter zu Lebensalter. Das ist jetzt aber wirklich erklärungsbedürftig. Was meine ich damit? Nun, die ganze Geschichte des IQ hat 1905 begonnen. Der französische Psychologe Alfred Binet hat damals herausfinden wollen, ab welchem Alter ein Kind schulreif ist. Dazu hat er Kindern unterschiedlichen Alters eine Menge unterschiedlicher Aufgaben vorgelegt und einfach mal geschaut, welche Aufgaben von welchen Kindern im Durchschnitt gelöst werden konnten. Da gab es zum Beispiel Aufgaben, die fast alle Sechsjährigen lösen konnten, aber kaum ein Vierjähriger. Und so konnte Binet nach einer Weile Schulreifetests entwickeln. Auf der Basis seiner Untersuchungen teilte er die mentale Leistungsfähigkeit in ein sogenanntes Intelligenzalter ein, wie er es nannte. Das bedeutet, konnte ein Vierjähriger alle Aufgaben für Vierjährige richtig lösen, dann entsprach die Leistung seinem Intelligenzalter. Konnte er die Aufgaben hingegen nicht alle lösen, dann galt er als weniger intelligent als der Durchschnitt seiner Altersgenossen. Konnte er hingegen sogar die Aufgaben lösen, die für 5- oder 6-jährige Kinder vorgesehen waren, dann galt er natürlich als überdurchschnittlich intelligent. 1912 kam dann der deutsche Psychologe William Stern und griff die Sache mit dem Intelligenzalter auf. Er hatte die Idee, das Intelligenzalter durch das Lebensalter zu teilen. Löst also ein Vierjähriger die Aufgaben eines Sechsjährigen, dann ergibt sich logischerweise ein Quotient von 1,5. Das heißt, 6 geteilt durch 4 ergibt 1,5. Daraufhin kam der amerikanische Psychologe Louis M. Terman und multiplizierte den Quotienten von William Stern kurzerhand mit 100. Und zwar einfach deshalb, weil er sich an dem Komma gestört hat. Wenn also das vierjährige Kind schon die Aufgaben für sechsjährige Kinder lösen kann, dann ergibt sich folgender Wert. 6, also Intelligenzalter, geteilt durch 4, gleich Lebensalter, mal 100. Das ergibt einen Wert von 150. Und so ergab sich der moderne Intelligenzquotient. 1937 wurde der Test dann nochmal ein bisschen normiert, weil ja das Lebensalter schneller zunimmt als das Intelligenzalter. Und heute ist der Test allgemein bekannt unter dem Namen Stanford-Binet-Test und wird auch fleißig verwendet. Wenn du dabei einen Wert von 100 erreichst, bist du durchschnittlich intelligent. Also ein Wert zwischen 90 und 109 gilt als völlig normal. Mit 150 wärst du extrem intelligent. Liegt dein Wert hingegen unter 90, bist du leider geistig mehr oder weniger minder bemittelt. Aber wie gesagt, kaum jemand unter uns kennt seinen IQ. Übrigens wurde dieser Intelligenztest auch häufig sehr in Frage gestellt, weil er ja nur ganz bestimmte Fähigkeiten misst und andere gar nicht. Man braucht zum Beispiel Intelligenz, um tolle Musik zu machen. Aber beim Stanford-Binet-Test fallen solche Fähigkeiten völlig unter den Tisch. Nun hat sich interessanterweise aber herausgestellt, dass der Intelligenzquotient scheinbar ziemlich unabhängig von der Art der Aufgaben ist. Wer zum Beispiel die Matheaufgaben im Stanford-Binet-Test gut löst, hat auch ein gutes Alltagsverständnis oder er löst auch die sprachlichen Aufgaben gut. Der IQ beschreibt also scheinbar die allgemeine Fähigkeit eines Menschen, Aufgaben zu lösen. So, und jetzt werden wir mal ganz konkret. Diese generelle Aufgabenlösefähigkeit, die geht interessanterweise mit bestimmten Verhaltensweisen und Eigenschaften einher. Die Forscher haben 11 solcher Merkmale herausgefiltert, die alle auf einen hohen IQ schließen lassen. Und im Folgenden stelle ich dir diese 11 Merkmale einfach mal vor. Du kannst dann schauen, ob du dich darin wiederfindest und dich zu den überdurchschnittlich intelligenten Menschen zählen darfst. Erstens, intelligente Menschen verbringen mehr Zeit mit Nichtstun als weniger intelligente Menschen. Intelligente reflektieren mehr, sie machen sich um alles Mögliche Gedanken und sie brauchen weniger Außenreize, damit sie sich nicht langweilen. Wenn du also viel auf der Couch herumliegst und dir so deine Gedanken machst, bist du wahrscheinlich intelligenter als die meisten anderen Menschen. Zweitens, intelligente Menschen haben offenbar eine Schwäche für Sarkasmus und schwarzen Humor. Ihnen fällt dazu einfach mehr ein. Drittens, intelligente Menschen sind neugieriger als andere. Sie sind wissbegieriger und lernen lieber und leichter als andere. Wenn du also schon lesen konntest, als du eingeschult wurdest, deutet das auf einen besonders hohen IQ. Viertens, intelligente Menschen haben einen unordentlichen Schreibtisch. Als ich das gelesen habe, hat mir das richtig gut getan. Mein Schreibtisch sieht immer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich räume natürlich immer wieder auf, aber das hält keine 2 Tage. Und nun sagen die Forscher, dass diese Unordnung etwas mit Kreativität zu tun hat. Und ich fühle mich nun voll und ganz verstanden und bestätigt. Wie ist das bei dir mit der Ordnung? Fünftens, intelligente Menschen sind tendenziell eher Langschläfer. Weiß der Himmel, warum das so ist, aber sie bleiben lange auf, kommen erst spät ins Bett und stehen dann morgens auch nicht gerne auf, logischerweise. Die typischen Eulen also. Sechstens, intelligente Menschen sind häufiger unzufrieden und provozieren dann auch mal gern. Das liegt daran, dass sie sich insgesamt mehr Gedanken um die Dinge machen. Sie erkennen dann deutlicher, was nicht okay ist und sind dann entsprechend stinkig. Das geht scheinbar so weit, dass intelligente Menschen viel öfter fluchen als weniger intelligente. Sie sind einfach nicht so leicht zufriedenzustellen. Auch hier fühle ich mich ertappt. Naja, das mit dem Fluchen habe ich mir abgewöhnt, aber ich könnte oft die Wände hochgehen, während Menschen in meiner Umgebung total zufrieden sind und gar nicht zu merken scheinen, dass da etwas nicht stimmt. Wie ist das bei dir? Siebtens, intelligente Menschen sind ängstlicher. Das ist der Nebeneffekt, der sich nun mal ergibt, wenn man sich so viele Gedanken macht. Man macht sich dann halt auch öfter mal Sorgen. Achtens, intelligente Menschen haben während ihrer Kindheit Musikunterricht gehabt. Scheinbar fördert Musikunterricht im Kindesalter die verbale Intelligenz. Und Sprache ist halt fürs Denken ganz entscheidend wichtig. Je differenzierter die Sprache, desto differenzierter das Denken. Neuntens, intelligente Menschen lieben Katzen. Ich konnte nicht herausfinden, warum das so ist. Die Studien sagen darüber nichts aus. Aber wenn du, wie ich, Hunde sehr liebst, dann ist das ein Zeichen für eine besonders hohe Empathie. Liebst du hingegen Katzen, dann deutet das auf einen besonders hohen IQ hin. Zehntens, intelligente Menschen sind körperlich träge und mögen Sport nicht besonders. Sie hängen lieber ihren Gedanken nach und beschäftigen sich mental. Darum haben sie eben weniger Zeit für Dinge wie durch den Wald laufen oder ins Fitnessstudio gehen. Und elftens schließlich sind intelligente Menschen eher introvertiert. Sie haben weniger Freunde als weniger intelligente Menschen und sie nutzen ihre Ressourcen lieber für private und berufliche Projekte, statt mit Freunden abzuhängen. So, das sind die aktuellen Forschungsergebnisse. Du kannst nun selbst prüfen, ob du möglicherweise intelligenter bist als der Durchschnitt. Ich wünsche dir interessante Einsichten. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-püchlau.com. Dort findest du ein paar nützliche und kostenlose Downloads, die dir weitere Anregungen für deine Arbeit liefern. Das war die heutige Ausgabe von Souverän im Job. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.